Über Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Zu Beginn möchte ich Ihnen einen Witz erzählen, den wir in England hörten zu diesem Thema. Er kam ein Pfarrer in den Himmel und er begrüßte Petrus. Und Petrus sagte, da drüben ist ja der große Saal, wo wir dann alle mal sein werden, aber weißt du, da steht noch eine lange Schlange vor der Tür und du musst dich da an das Ende der Schlange stellen und warten eben, bis du dran bist und dann darfst du da auch reingehen. Da war der Pfarrer schon ein klein bisschen beleidigt, weil er 50 Jahre lang das Evangelium treu gepredigt hatte und nun durfte er noch nicht mal gleich da hineingehen. Nach einiger Zeit kam ein 18-jähriges Mädchen, das vor einer Woche seinen Führerschein gemacht hatte und Petrus begrüßte es und führte es sofort hinein. Da platzte dem Pfarrer der Kragen, er rannte zu Petrus, sagte, wie ist das möglich? Ich habe 50 Jahre das Evangelium gepredigt, so ein junges Ding kommt da an und du führst sie gleich da rein, was hat die schon getan? Sagte Petrus, ja, das ist ein Unterschied. Weißt du, in der einen Woche, wo sie den Führerschein hatte, hat sie mehr Leute Gott fürchten gelernt, als du in 50 Jahren predigst. Und das ist der Unterschied. Es geht um Furcht Gottes. Ich war vor einige, dieser Tage in der DDR für etliche Tage zu Besuch. Und dort wird die Furcht Gottes ja klein geschrieben, ähnlich wie in unserem Land auch. Wir fuhren unter anderem auch nach Wittenberg und es freute mich, dass dort vor dem frisch verputzten Rathaus das alte Denkmal von Martin Luther stand. Und an der Seite steht, ein feste Burg ist unser Gott. Und dann besuchten wir das Lutherhaus, wo Luther gewohnt hat und wo ihm Gott begegnet ist, wo er das Wort Gottes entdeckt hat für sich. Und dann waren Bilder und Gemälde da, wie er vor dem Reichstag sprach, wie er verhört wurde. Und was mir imponierte, war, dass Gott durch einen Mann die damalige Welt auf den Kopf stellen konnte, weil er sagte, es steht geschrieben. Das war die Basis, auf der er lebte. Und Gott hatte ihm im Römerbrief in den ersten drei Kapiteln erklärt, dass Jesus Christus für ihn starb und dass er deshalb vor Gott gerecht gesprochen wird, weil ein Gerechter für ihn als den Sünder gestorben war. Und mit diesem Wort hat er alle anderen Leute sich vom Leib gehalten, die anderer Meinung waren, obwohl sie viel mächtiger waren als er. Es steht geschrieben, damit fängt die Weisheit Gottes an. Hier heißt es, die Gottesfurcht ist der Beginn der Weisheit. Ich denke an einen Beamten, der mit dem Chef einer großen Behörde per Du war und sie verstanden sich so kameradschaftlich, kollegial. Und eines Tages sagte dieser Beamte seinem Chef allerlei Merkwürdigkeiten und auch Frechheiten. Ja, sie waren ja per Du und was sollte da schon passieren? Aber schließlich reichte es dem Chef und er gab diesem Bekannten oder Freund war es wohl nicht ganz, aber so dazwischen, gab ihm die fristlose Kündigung in die Hand. Dem, der meinte, er wäre ja der Freund des Chefs und könnte sich alles erlauben, es ihm zu sagen. Es war jemand, der seinen Chef nicht gefürchtet hat. Er dachte, mit dem kannst du alles machen, wir haben so ein Kumpelverhältnis. Meine Frage, wie sieht es bei uns aus mit Gott? Wie sieht es aus mit unseren Gebeten? Haben wir da auch so ein vertrauliches Verhältnis, aber in Wirklichkeit beleidigen wir Gott mit unserem Leben? Gottesfurcht. Luther sagte in einer Erklärung, du sollst Gott über alle Dinge lieben, nein, fürchten, lieben und vertrauen. Bei der Furcht fängt es offensichtlich an und ich fürchte manchmal, dass Gott in unserem Leben die sittliche Autorität eines Weihnachtsmannes hat. Ein Weihnachtsmann ist gewohnt, Gaben mitzubringen, Geschenke auszupacken und dann geht er wieder. Aber für mein Leben hat er keine Bedeutung. Und wenn Gott in unserem Alltag nicht bestimmen kann, dann fürchten wir ihn nicht. Wobei ich sagen kann, Gottesfurcht fängt damit an, dass wir Jesus Christus ernst nehmen. Und dass wir uns von der Bibel sagen lassen, was Sünde ist. Unter der älteren Generation ist es noch weit verbreitet, wenn einer Brot wegwirft, das ist die Sünde. Schrecklich. Wenn einer die ganze Zeit seines Lebens ohne Jesus wegwirft und noch die Ewigkeit dazu, ja, dann fällt das nicht weiter auf. Das ist keine Sünde. Warum? Weil Sünde nur das ist, was wir für Sünde halten. Die Bibel sagt, Unglaube ist Sünde. Dass ich Jesus Christus nicht vertraue. Und wenn wir anfangen, Gott fürchten zu lernen, dann muss das mit Jesus anfangen. Dass wir Jesus kennenlernen und merken, er möchte der Herr sein in unserem Leben. Und das ist die Frage an jeden hier, auch an mich. Wer Jesus Christus liebt, was ist er für dich? Ist er dein Erlöser? Schön. Aber die Frage, ist er auch dein Herr? Einer, der bestimmen kann, nach dessen Willen du fragst, von dem du bereit bist, eine Korrektur deiner Pläne anzunehmen, von dem du dich führen lässt und nicht fragst, ob ein Weg schwer ist oder leicht, sondern fragst, ob es der Wille Gottes ist oder nicht. In der DDR dort war in diesem Gebiet, wo wir zu Gast waren, ein Bischof, der war früher Assistent in Heidelberg an der Universität. Er hatte eine glänzende Karriere vor sich als Dozent. Aber dann bekam er eines Tages einen Brief aus der DDR von einem Bischof dort, der schrieb eben, wir brauchen dich, komm herüber. Ich glaube, dass sein Kampf anfing in seinem Leben, da herüberzufahren, freiwillig und dort zu bleiben. Aber er fuhr und heute ist er dort Bischof. Und so wie ich das hörte, dich auch zum Segen für diese Kirche. Wenn er gefragt hätte, ob der Weg leicht ist, ob er das will, dann wäre er wahrscheinlich da geblieben. Aber er hat gefragt, ob es der Wille Gottes ist. Und so ging er dorthin. In einer Predigt von ihm, die ich las, sagte er, die Gesichter der anderen Menschen sind kein Gesichtspunkt für mich. Ich kann mir vorstellen, als er dort rüberfuhr, haben ihn alle für verrückt erklärt. Die Gesichter der anderen Leute waren lang, Mundwinkel nach unten. Aber das war für ihn kein Gesichtspunkt, sondern er blickte auf Jesus Christus und er sagte, gehe. Und ich möchte dir das und mir selbst auch als Rat geben, zu fragen, Herr, was ist dein Wille, damit ich ihn tue? Nicht habe ich Lust dazu, sondern ist es dein Wille? Nicht glaube ich, dass ich fähig bin dazu. Du bist fähig. Und ich denke, dass bei jedem Weg, den Jesus Christus im Leben führt, er auch die Verantwortung übernimmt. Ich weiß nicht, wie Ihre und deine Erfahrung aussieht. Wo ich in meinem Leben eigene Wege gegangen bin, waren sie immer mir selbst zum Schaden. Und oft nicht nur mir zum Schaden, sondern auch meiner Umwelt zum Schaden. Andere Leute wurden mit beteiligt. Wo ich bereit war, diese eigenen Wege aufzugeben, habe ich neu erfahren, was es heißt, wenn Gott segnet. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Weisheit hat nichts mit Intelligenzquotient zu tun. Ob einer mehr als 100 hat oder weniger als 100, spielt dabei gar keine Rolle. Weisheit gibt es nur bei demütigen Leuten, die bereit sind anzunehmen, was Gott ihnen gibt. Die Weisheit bei Gott gibt es nur im Vollzug. Wenn er mir etwas zeigt, und ich tue es, erkenne ich dabei Gott. Und dabei entsteht Weisheit, dass ich Jesus Christus mehr kennenlerne und dass ich die Lebenszusammenhänge besser verstehen lerne. Gott schenkt allerdings manchmal auch ganz einfache Lebensregeln, Mir wurde zum Beispiel einmal deutlich, dass ich keine Illustrierten mir ansehen kann, ohne dass meine Fantasie nachhaltig befleckt wird. Seit dieser Zeit lese ich keine Illustrierten mehr. Mir machte einmal deutlich, in der Klostermühle, das kennen einige des Zentrum, ich spiele sehr gern Volleyball und wir haben gespielt, bis diese Versammlung anfing, bis auf den letzten Drücker, wie man so schön sagt, und sind dann so müde und erschöpft in diese Versammlung hinein gesunken. Macht er mir deutlich, hör auf, mach eine Pause, ehe du irgendwo hingehst, um etwas von Gott zu hören. Brenne nicht bis zum letzten Drücker und dann setze dich hin und sag so, jetzt habe ich Stille vor Gott, weil du dann keine Stille hast. Dann brauchst du erst eine halbe Stunde zum Abschalten und dann ist die Sache schon vorbei. So kann es sein, dass Gott ganz einfache Lebensregeln deutlich macht. Vielleicht bis dahin, dass er sagt, geh um eine bestimmte Uhrzeit ins Bett. Alles, was später ist, schadet dem nächsten Tag. Und dann kommst du morgens nicht raus. Kann aber auch ganz andere Dinge sein, viel wichtigere. Gott spricht, und wenn wir auf das hören, was er uns sagt, werden wir gesegnet und bekommen Weisheit. Wer etwas über Weisheit lesen möchte, der möchte im Alten Testament die Sprüche Salomos lesen. Ganz einfache Lebensregeln, die man befolgen kann und merkt, wie Gott darin wirkt. Bei den Demütigen ist Weisheit. Darf ich noch eines dazu sagen? In meinen Ferien las ich das Matthäus-Evangelium. Und da fiel mir etwas immer wieder auf. Jesus sagte gerade den frommen Leuten, nicht den anderen, ihr haltet die Überlieferung der Väter und setzt das Wort Gottes außer Kraft. Das heißt, ihr orientiert euch nach der Tradition. Und das, was Gott euch sagen will, schiebt ihr beiseite, weil ihr ja eure Tradition habt. Wie könnte das hier aussehen? Könnte zum Beispiel darin aussehen, dass jemand jeden Sonntag zum Gottesdienst geht. Das ist seine Tradition. Eine Überlieferung der Väter. Nicht gegen den Willen Gottes. Dass er aber das Wort Gottes in seinem persönlichen Leben ausklammert. Die Tradition hält er hoch, keinen Sonntag ohne Gottesdienst. Aber das Wort Gottes kennt er nicht. Das heißt, er kennt nur das bisschen, was man in der Predigt so mitkriegt. Aber zu wenig. Und ich sah das als eine große Gefahr an, dass man irgendwelche Gewohnheiten aufrechterhält und gerade damit sich dem Anspruch Gottes entzieht. Weisheit ist bei den Demütigen. In der DDR verblüffte mich, dass Christsein dort zum Teil einen höheren Preis kostet als hier. Wenn ein junger Mensch Jesus liebt und das auch sichtbar wird, kann er nicht studieren, auch wenn er das Abitur macht. Ich hörte gerade von dem einen Pfarrer, mit dem ich Kontakt hatte, sein Sohn hat das Abitur mit 1 und Auszeichnung gemacht. Soll bei uns erstmal jemand so machen. Und darf nicht studieren. Noch nicht einmal Theologie als Pfarrerssohn. Warum? Weil auch diese Fakultät schon so weit unterwandert ist, dass sie nicht in allem offen ist. Ja, der wird eben irgendetwas anderes machen müssen. Ich kenne einen, der wird Automechaniker, obwohl er vielleicht auch hätte Arzt werden können. Und ich denke, es ist kein leichter Weg. Und es kostet viele Kämpfe. Aber wenn es der Weg Gottes ist, ist es ein Weg der Weisheit. Ich lese ein Buch gerade von Watchman Nee über sein Leben. Das heißt nicht von ihm geschrieben, sondern über ihn geschrieben. Das ist ein chinesischer Christ. Und dort wird ein Beispiel erwähnt, das ich vor einiger Zeit schon einmal brachte. Da war ein Bauer, der hatte ein Reisfeld und er pumpte immer Wasser dort hoch. Das lag an einem Hang und jede Nacht stach sein Nachbar diesen kleinen Erdwall durch, sodass das Wasser auf das Feld dieses Nachbarn floss, weil das etwas unterhalb des wasserführenden Feldes lag. Und immer morgens, wenn er kam, war sein Feld trocken und das Feld des Nachbarn hatte alles Wasser.
Er wusste sich keinen Rat, er pumpte immer wieder Wasser auf sein Feld und jeden Morgen war es weg. Und so fragte er seine Brüder, was sollen wir tun? Sollen wir vor Gericht gehen? Was kann ich tun? Mein Acker braucht auch Wasser. Und da haben sie die Bibel gelesen und gebetet. Und dann entdeckten sie in der Bergpredigt einen Vers, da steht, wer dich nötigt, eine Meile weit zu gehen, mit dem gehe zwei Meilen. Und sie sagten, wir glauben, dass dein Weg ist, dass du die zweite Meile mitgehen musst. Und er war nun bereit, die zweite Meile mitzugehen und pumpte Wasser auf sein Feld und auf das Feld des Nachbarn zugleich. Das war die zweite Meile für ihn. Und daraufhin war der Nachbar so verblüfft, dass sich einmal das Verhältnis der zwei Nachbarn änderte und seit dieser Zeit nie wieder dieser Graben, dieser Damm durchbrochen wurde. Ich vermute, dass wir an der Stelle bisher wenig Erfahrung mit dem Wort Gottes haben. Wir sind nur insofern weise, wie wir dieses Wort, was wir lesen und verstehen, ernst nehmen. Und wir sind insoweit dumm, wie wir dieses Wort lesen und verstehen, aber nicht befolgen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, wobei nicht die Frage ist, was ist mein Wille, sondern was ist Gottes Wille und Gottes Weg. Und so wie ich Jesus Christus kennengelernt habe, fängt die Weisheit mit Jesus an. Sie fängt nicht mit der christlichen Erziehung an, sondern mit Jesus, dem lebendigen Sohn Gottes. Wer ihn entdeckt, entdeckt die Weisheit Gottes. Alles andere zählt nicht. Und so wie ich Jesus kenne, macht er deutlich, in welche Richtung er das Leben führen will. Und er stellt uns vor Entscheidungen, immer wieder. Und wir können uns oft so oder so entscheiden. Ich meine nicht, wenn ich mich falsch entschieden habe, dass damit mein Weg mit Gott zu Ende ist. Keineswegs. Er wird weiterführen, er wird mir Gelegenheit zur Korrektur geben oder zur Vergebung. Aber dort, wo wir ihn fürchten, entsteht Weisheit und Weisheit dient zur Ehre Gottes. Ich möchte ein Beispiel noch erzählen, vielleicht ein klein bisschen extrem, aber es ist nicht mein Beispiel, von einem jungen Mann meines Alters in Berlin, einige kennen ihn dem Namen nach, Volkhard Spitzer, er leitet eine freie Gemeinde, wie Gott ihm einmal einen Rat gab. Ich kann nicht alles erzählen, obwohl es sehr spannend wäre. Er leitete dort eine kleine Gemeinde, freie Gemeinde, die dann wuchs. Es kamen Drogensüchtige zum Glauben. Und eines Tages kam die Mahalia Jackson nach Berlin und sang dort. Und bei ihrem Singen gab sie auch ein Zeugnis für Gott. Und da ärgerte er sich. Dachte, die kommt nur einmal nach Berlin, hat Tausende von Zuhörern und kann ein Zeugnis für Gott sagen. Und ich bin schon jahrelang in Berlin und ich habe nur ein paar hundert Zuhörer. Das ist ungerecht. Und da bat er Gott, ihm doch die Gelegenheit zu geben, zu mehr Menschen zu sprechen. Und dann lud er eine Gruppe ein, eine Band junger Christen, zum Spielen. Und er sagte, ich kenne so die Säle in Berlin nicht alle, wir mieten da, was weiß ich, was ist die größte Kongresshalle oder irgendeine Halle. Und dann kam er mit einem Atheisten ins Gespräch, mit dem er gut, ja nicht befreundet, aber fast befreundet war. Und er sagte, was? Als Christ hast du noch nicht mal Mut, etwas Größeres zu mieten für deinen Gott? Wie wär's denn mit der Waldbühne? Die fast 20.000 Leute. Und er war doch etwas entsetzt. Aber der andere sagte, wenn es deinen Gott wirklich gibt, warum traust du ihm eigentlich nicht zu? Und da war er beschämt. Und merkte, eben geht es um die Ehre Gottes. Nicht mehr um meine Ehre. Da hat er gesagt, gut, wir werden die Waldbühne mieten. Die war schon 3 Jahre unbenutzt, weil die Rolling Stones bei ihrem letzten Konzert dort nur Trümmer hinterließen. Und seit der Zeit hatte kein Verein mehr gewagt, sie zu mieten. Und nun hat der Atheist alles in die Wege geleitet, damit sie die Waldbühne bekommen konnten. Und dann kamen die Journalisten, haben ein Meeting gemacht mit diesen Journalisten. Und da waren 20 Leute da vorher, als irgendein bedeutender Minister da war, war nur sieben da. Da freute er sich darüber. Da fragte ihn einer, sind Sie denn auch sicher, dass es an dem Tag nicht regnet? Da sagt er, ja, ich habe darum gebetet, dass es nicht regnet. Sagte, wie bitte? Sie haben wohl ein gutes Verhältnis dem lieben Gott. Sagt er, ja. Und Sie haben ihn also verspottet, aber setzten gleich eine Sache in die Zeitung, was weiß ich, Pfarrer vertraut auf Gott und ähnliche Dinge und heilt den Fluch der Rolling Stones. Und als dann dieses Konzert nahe kam, zogen ganz dichte Gewitterwolken herauf. Der Himmel wurde schwarz und als dieser junge Mann im Auto dorthin fuhr, kamen die ersten Tropfen auf sein Auto. Er betete, lieber Herr, ich werde die Scheibenwischer nicht anschalten, auch wenn ich gegen einen Baum fahre. Ich habe darum gebetet, dass es nicht regnet und es darf nicht regnen. Und als die Ingenieure und Tontechniker dort die kostbaren und teuren Mikrofone aufstellten, regnete es wieder. Es saßen schon viele Leute dort. Und der Tontechniker sagte, ich packe die wieder ein für ein paar tausend Mark, braucht nur einen Regenguss drauf zu kommen, sind die alle kaputt. Und dieser junge Mann, Spitzer, sagte, ich übernehme die Verantwortung dafür. Es wird nicht regnen. Aber es nieselte noch. Und dann fing das Konzert an. Und er sagte, er ging hinter die Bühne. Er hörte gar nicht zu. Er ging hinter die Bühne und dann gebot er im Namen Jesu den Wolken, hört auf zu regnen. Die waren kohlrabenschwarz. Und das hat er so lange getan, wie dieses Konzert dauerte. Er lief hinter dieser Bühne rum und schrie in den Himmel und gebot im Himmel, dass es nicht regnet, im Namen Jesu. Und es regnete nicht. Als sie ihre Mikrofone wieder eingepackt hatte, kam ein Wolkenbruch, dass alle froh waren, wenn sie schon im Auto waren. Und am nächsten Tag rief ihn frühmorgens, als er gerade so aus dem Bett sprang, ein Zeitungsverleger an, der vorher mit ihm gesprochen hatte, und hatte gesagt, wir glauben an Gott. Haben Sie die Zeitung schon gelesen? Nein. Da war direkt in dem Bezirk neben dieser Waldbühne in dieser Nacht ein Unwetter gewesen. An diesem Abend, da waren Bäume entwurzelt worden, Autos demoliert worden, Dächer abgedeckt worden. Nur um diese Waldbühne herum hat es nicht geregnet. Und er sagte, dieser Journalist, meine Frau hat noch nie an Gott geglaubt. Aber sie hat es geändert. Ich sagte, es ist ein Beispiel, was nicht von mir ist, auch nicht von Ihnen. Vielleicht für mich ein paar Schuhnummern zu groß. Aber da war jemand, der Gott vertraut hat. Und soweit ich sehe, war das zur Ehre Gottes. Und ich möchte das einfach weitergeben, wo wir etwas tun zur Ehre Gottes. Wenn wir Weisheit gewinnen und Gott bekennt sich dazu. Amen.